Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ich oder Zeit. Zentrales Thema der Sendung ist das Gerichtsurteil gegen die Finanzmarktaufsicht. Die Daten von fast 300 UBS-Kunden seien zu Unrecht an die USA ausgeliefert worden. Wir erläutern das Urteil und reden über die Folgen, die es haben könnte. Für die FINMA-Verantwortlichen, aber auch für die Politik, allen voran für Finanzminister Merz. Weitere Themen dann: Machtkampf in Argentinien, Regierung und Zentralbank streiten um Währungsreserven. Kuchen mit 75 Kerzen für einen Toten. Und Generationengespräch, wir reden mit zwei Bauern, einem 63-Jährigen, der in Frankreich sein Glück gefunden hat, und einem 31-Jährigen, dem es hier in der Schweiz am wohlsten ist. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Vor bald einem Jahr hat die Finanzmarktaufsicht den USA unter Druck Daten von knapp 300 UBS-Bankkunden geliefert. Das hat damals einen Sturm der Empörung ausgelöst. Es sei der Anfang vom Ende des Bankgeheimnisses, so die Kritik. Heute nun kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Herausgabe war rechtswidrig. Die Fakten zum Entscheid und erste Reaktionen im Beitrag von Geraldine Eicher.
Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ihre Kompetenzen überschritten. Das Bankengesetz reiche als gesetzliche Grundlage für die Herausgabe von Kundendaten nicht aus. Es gebe der FINMA nur die Möglichkeit für Schutzmaßnahmen, sollte eine Bank zahlungsunfähig werden. Auf Notrecht habe sich die FINMA aber auch nicht abstützen können, denn das sei einzig in der Kompetenz von Bundesrat und Parlament. Noch ist offen, ob das Bundesgericht als nächste Instanz den Fall beurteilen wird. Die FINMA ist sich keiner Fehler bewusst. Ihrer Einschätzung nach war das Bankengesetz als Grundlage ausreichend. Dass das Bundesverwaltungsgericht das anders beurteilt, freut Andreas Rüth, Anwalt der klagenden Bankkunden.
Das Urteil ist sehr sorgfältig begründet. Das zeigt, dass sich das Bundesverwaltungsgericht intensiv mit der Materie befasst hat und in den wesentlichen Punkten unseren Argumenten gefolgt ist.
Der Bundesrat hatte vor einem Jahr die Herausgabe der Daten öffentlich nicht ausdrücklich genehmigt, die FINMA aber zum Handeln aufgefordert und ihr Vorgehen gebilligt. Diese Vorkommnisse lässt Bundespräsidentin Doris Leuthard bis nächsten Mittwoch von Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Finanzminister Hans-Rudolf Merz analysieren. Für SP-Präsident Christian Löffra ist klar, FINMA-Verwaltungsratspräsident Haltiner müsse gehen und auch bei Finanzminister Merz sei das maßvoll.
Das ist heute der Gipfel und er müsste sich ernsthaft überlegen, ob die Zeit für einen Rücktritt nicht reif wäre.
Der Gesamtbundesrat müsse sich zwar den Vorwurf gefallen lassen, dass er die Sache der FINMA überlassen habe. Merz alleine trage aber keine Schuld, verteidigt FDP-Präsident Fulvio Pelli den freisinnigen Finanzminister.
Merz ist nicht zuständig für den ganzen Bundesrat.
SP, Grüne und SVP fordern nun eine gründliche Aufarbeitung der Vorkommnisse. Im Vordergrund steht eine parlamentarische Untersuchungskommission.
Soweit das Wichtigste zum Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Wir kommen später in der Sendung auf das Thema zurück. Zunächst jetzt andere Aktualitäten des Tages im Nachrichtenüberblick mit Ursula Furgler.
Die Schweiz, die EU und die USA vermelden negative Zahlen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt. So waren gemäß Staatssekretariat für Wirtschaft in der Schweiz Ende Jahr gut 170.000 Personen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 4,4% und zugleich dem höchsten Stand seit fast 12 Jahren. Auch die 16 Euro-Länder melden die höchste Arbeitslosenquote seit 1998. Sie erreichte Ende November die Marke von 10%. Ebenfalls bei 10% liegt die Arbeitslosenquote in den USA. Wie es aus Washington heißt, wurden im Dezember 85.000 Stellen abgebaut. Beim Rückversicherer Swiss Re und beim Zürich Versicherungskonzern können die Aktionäre nun mitreden, wenn es um Managerlöhne geht. Beide Unternehmen wollen an der nächsten Generalversammlung konsultativ Abstimmungen durchführen. Inzwischen befragen 8 der insgesamt 20 im Swiss Market Index aufgeführten Unternehmen ihre Aktionäre zu den Managerlöhnen. In Italiens Schulklassen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein maximaler Ausländeranteil von 30%. Diese Maßnahme soll laut dem Bildungsministerium in Rom schrittweise ab der ersten Volksschulklasse eingeführt werden. Das Vorhaben sei nicht gegen ausländische Schüler gerichtet, sondern solle ihrer Integration dienen. Die italienische Regierung hatte im Rahmen einer umstrittenen Reform bereits dieses Jahr Schulklassen für Immigrantenkinder eingeführt. Laut Regierung zum Vorteil von ausländischen Kindern, die kein Italienisch können. Die EU fordert von der Slowakei eine Erklärung über einen Flughafensicherheitstest. Bei dem Test hatten Polizisten am Wochenende Sprengstoff in das Gepäck ahnungsloser Passagiere geschmuggelt. Mindestens 90 Gramm Sprengstoff kamen deshalb im Rucksack eines Touristen bis nach Irland. Die EU-Behörden erfuhren erst aus den Medien davon. Die slowakische Regierung räumte ein, der Test für Spürhunde sei unprofessionell durchgeführt worden. Der Zürcher Journalist Geert Padel ist im Alter von 88 Jahren in Zollikerberg gestorben. Er arbeitete über 20 Jahre für die SRG Ide Suisse. Padel war unter anderem der erste Regionaldirektor Radio und Fernsehen DRS und Direktor von Schweizer Radio DRS. Seine berufliche Karriere beendete er 1983 als Chefredaktor der Basler Zeitung. Am ATP-Turnier von Doha ist Roger Federer im Halbfinal ausgeschieden. Federer verlor gegen den Russen Nikolai Davydenko 4:6 und 4:6. Davydenko trifft im Final auf den Spanier Rafael Nadal. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.618 Punkten plus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.584 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 47,86 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,310. Zum Wetter. Starke Schneefälle und eisige Kälte haben weite Teile Europas lahmgelegt. In Großbritannien herrscht die größte Kälte des bisherigen Winters. In Schottland etwa wurden minus 22 Grad gemessen. Der Straßen-, Bahn- und Flugverkehr wurde stark eingeschränkt. Eurostar strich alle frühen und späten Züge zwischen London und Paris bzw. Brüssel. Auch in Südeuropa fiel viel Schnee. Im französischen Rhonetal türmten sich Schneeverwehungen bis zu einem Meter hoch. Der Norden Italiens liegt ebenfalls unter einer Schneedecke, während der Süden und Mittelitalien mit Hochwasser kämpfen. Schnee und Glatteis haben den Verkehr auch auf Schweizer Straßen teilweise zum Erliegen gebracht. Die Lastwagen auf der Nord-Süd-Achse über Gotthard und San Bernardino wurden vorübergehend gestoppt. Die Prognose. In der Nacht fällt im Norden gebietsweise etwas Schnee, im Süden lässt der Schneefall in der zweiten Nachthälfte nach. Bei etwa minus 3 Grad besteht die Gefahr von Eis- und Schneeglätte. Morgen Vormittag gibt es in den Alpen und im Süden einige Aufhellungen. Sonst ist es meist bewölkt, vor allem am Nachmittag fällt etwas Schnee, im Süden auch Regen. Im Norden erreicht die Temperatur minus 2 Grad, dazu bläst weiterhin Bise. Im Süden ist es plus 4 Grad. Am Sonntagvormittag schneit es zeitweise, am Nachmittag gibt es vor allem im Westen und in den Alpen einige sonnige Abschnitte. Im Norden werden minus 2 und im Süden plus 4 Grad erreicht.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Wir kommen zurück auf das brisante Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die Finanzmarktaufsicht hätte die Herausgabe von Bankdaten an die USA nicht verfügen dürfen. Wir zeichnen die Chronologie der Ereignisse nach, die zu dieser Herausgabe geführt hatten. Dann hören wir uns in der Juristenwelt um, da gibt das heutige Gerichtsurteil viel zu reden. Und wir werden politisch. Im Fokus hier Finanzminister Merz. Außerdem reden wir über eine forsche Präsidentin, die es mit den Gesetzen des Landes nicht so genau nimmt. Argentiniens Christina Kirchner. Dann sagt uns das Birthday Kit des Tages, was ihn eigentlich berühmt gemacht hat.
It's a combination of country music and gospel and rhythm and blues all combined. It's what it really was.
Elvis Presley, King of Rock, würde heute 75. Und wir reden mit zwei Bauern aus zwei Generationen, zum Beispiel über Landwirtschaftspolitik. Stichwort Freihandel.
Da bin ich sehr skeptisch und ich bin der Überzeugung, dass Freihandel mit der EU sowie die WTO-Verhandlungen, das ist vom Teufel. Weil so schaffen wir noch mehr Hunger, mehr Handel, gibt noch mehr Hunger.
Cäsar Bürgi, 31. Gesprächspartner ist Rudi Baumann, 63. Die Herausgabe der Daten von knapp 300 amerikanischen UBS-Kunden war also rechtswidrig, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Damit geraten die FINMA, welche die Herausgabe verfügt hatte, und Finanzminister Hans-Rudolf Merz unter Druck. Aber der Reihe nach. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer zum Zustandekommen des Urteils.
In Erinnerung bleiben wird der 19. Februar 2009 als der Tag, an dem Finanzminister Hans-Rudolf Merz die Aushöhlung des Schweizer Bankgeheimnisses bekannt gab. Die Finanzmarktaufsicht FINMA habe die Daten von UBS-Kunden an die USA weitergeleitet, sagte Merz damals und weiter.
Der Bundesrat stützt die FINMA, indem er sagt, ihre Überlegungen im Zusammenhang mit der Lösung dieses Problems sind akzeptabel.
Was für den Bundesrat damals akzeptabel war, ist für das Bundesverwaltungsgericht aber ein rechtswidriger Akt gewesen, denn, so steht es im heute veröffentlichten Entscheid, das Bankengesetz stellt keine genügende gesetzliche Grundlage dar zur Herausgabe von Bankkundendaten an ausländische Behörden. Die FINMA habe zwar die Kompetenz, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sollte eine Bank zahlungsunfähig werden, das Bankengesetz erlaube aber keine Herausgabe von Bankkundendaten. Happige Vorwürfe sind dies an die Adresse der Finanzmarktaufsicht, die zehntausende Seiten mit Kundendaten, E-Mail-Korrespondenz und Kontoauszügen nach Washington geschickt hatte. Auch darum wohl betont FINMA-Präsident Eugen Haltiner heute, dass diese Datenübergabe nicht im Alleingang geplant und beschlossen worden sei.
Der Bundesrat war informiert und er hat uns in diesem Sinne auch gestützt.
Tatsächlich, wer den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts genau liest, erfährt, dass Hans-Rudolf Merz seit Frühling 2008 von der FINMA über die Bedrohungslage für die UBS und den Rechtsstaat Schweiz informiert gewesen war. In einem Faxschreiben vom 14. Dezember 2008 an Hans-Rudolf Merz forderte die FINMA sogar explizit Rückendeckung für die Übergabe von Bankkundendaten an die USA. Von einer Notverordnung wollte der Bundesrat aber nichts wissen. Stattdessen gab man die heiße Kartoffel zurück an die FINMA. Wie Merz bereits im letzten Februar erklärte, bat der Bundesrat die FINMA damals nämlich,
alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, um eine Anzeige der UBS durch die amerikanische Justizbehörde zu vermeiden.
Diese Bitte verstand die FINMA als indirekten Auftrag, als sie die Kundendaten am 18. Februar tatsächlich weitergab. Überraschend kam dieser Schritt für den Bundesrat nicht. 5 Tage bevor die FINMA die Daten Washington übergab, informierte die Finanzmarktaufsicht Bundesrat Merz nämlich schriftlich über ihre Absichten. Merz und der Gesamtbundesrat hatten nichts einzuwenden. Während Hans-Rudolf Merz für eine Stellungnahme heute nicht zur Verfügung stand, verteidigt FINMA-Präsident Haltiner die Herausgabe der Bankkundendaten auch heute.
Unsere Einschätzung ist, dass die Grundlage im Bankengesetz genügt. Wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen, die nämlich heißt in diesen Artikeln, dass wir die Befugnis und die Pflicht haben, bei begründeter Besorgnis oder ernsthaften Liquiditätsproblemen entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darauf stützen wir uns und in unserer Beurteilung war dies eine genügende Rechtsgrundlage.
Die FINMA will das Urteil nun sorgfältig analysieren und später entscheiden, ob sie dagegen Beschwerde beim Bundesgericht erheben wird.
Pascal Krauthammer. Wir haben es gehört, FINMA-Chef Eugen Haltiner meint, die rechtlichen Grundlagen für die Herausgabe der UBS-Kundendaten an die USA seien ausreichend gewesen. Die FINMA habe illegal gehandelt, entschied hingegen das Bundesverwaltungsgericht. Ein Entscheid, der in der Juristenwelt zu reden gibt. Der Bericht von Beat Soltermann.
Das Urteil liegt vor, doch vom Tisch ist der Fall damit noch nicht. Peter Hanni, Professor für Verwaltungsrecht an der Universität Fribourg, sagt es so.
Das ist Juristenfutter und wie es herauskommt, das ist sehr schwer zu beurteilen.
Angefangen hat alles, als die Finanzmarktaufsicht FINMA Daten von knapp 300 UBS-Kunden an die US-Behörden aushändigen ließ, um so eine Strafanklage gegen die Großbank UBS in den USA abzuwenden und sich dabei, so das Bundesverwaltungsgericht, nicht immer auf der Seite des Rechts bewegt hat. Denn die FINMA habe sich bei der Datenlieferung auf Bestimmungen im Bankgesetz gestützt, die nicht für derartige Aktionen vorgesehen seien, heißt es im Urteil. Tatsächlich habe man beim Schreiben der Paragraphen einen Fall UBS nicht vor Augen gehabt, sagt Peter V. Kunz, Wirtschaftsrechtsprofessor an der Universität Bern.
Es ging anno dazumals darum, eine Situation zu verhindern wie bei der Spar- und Leihkasse Thun vor einigen Jahren, und das war nicht das Thema der UBS.
Die UBS stand nicht vor dem unmittelbaren Konkurs, wie damals die Spar- und Leihkasse Thun, schreiben auch die Richter. Falsche Bestimmung also. Doch hätte es eine andere, eine bessere gegeben? Im Bankgesetz wohl kaum, glaubt Verwaltungsrechtler Peter Hanni. Am ehesten hätte sich die FINMA wohl auf die polizeiliche Generalklausel stützen können. Das ist ein allgemeiner Grundsatz im Verwaltungsrecht, auf den sich Behörden berufen, wenn sie rasch handeln müssen, weil die Gefahr groß ist und das drohende Unheil noch größer. Doch weit wäre die FINMA auch damit nicht gekommen. Das Gericht hat diese Klausel nämlich geprüft und verworfen. Und auch auf Notrecht könne sich die FINMA nicht berufen. Das dürfe nur das Parlament und der Bundesrat, nicht aber eine Behörde, so das Gericht. Genau deshalb wundert sich Peter V. Kunz, warum der Bundesrat der FINMA hier nicht geholfen hat. Denn
der Bundesrat hätte diese Kompetenz gehabt, eben anders als die FINMA. Und man hat ein bisschen den Eindruck, als ob sich der Bundesrat darum gedrückt hat, um eben kein Notrecht in Kraft setzen zu müssen.
Notrecht, ein solches hätte der Bundesrat also, doch ob der Bundesrat dieses Notrecht im Fall der UBS-Datenherausgabe zu Recht herangezogen hätte, da hat Peter Hanni seine Zweifel.
Ob da hier die Voraussetzungen gegeben gewesen wären, in ähnlicher Weise vorzugehen, wie der Bundesrat vorgegangen ist bei der Rettungsaktion, das ist eine offene Frage.
Damals im Oktober 2008, damals kam tatsächlich Notrecht zur Anwendung. Die Rettung der UBS musste schnell erfolgen, ohne öffentliche Debatte, mit einem Überraschungscoup. Die Situation im UBS-Kundendatenfall, der sich über Monate erstreckt hat, sei hingegen eine andere gewesen, glaubt Peter Hanni. Fazit: Nicht nur die UBS, sondern auch die FINMA befand sich vor einem Jahr in einer schwierigen Lage. Was tun? Was nicht? Professor Peter V. Kunz sagt es so.
Die FINMA war tatsächlich in einer Zwickmühle.
Und Professor Peter Hanni meint gar...
Eine Mission Impossible, ja.
Eine Mission Impossible, eine Mission, die zu erfüllen unmöglich ist. Möglich hingegen ist noch vieles. Erstens, dass die FINMA den Entscheid an das Bundesgericht weiterzieht. Alles andere würde keinen Sinn machen, denn nach dem heutigen Urteil hat die FINMA nichts mehr zu verlieren. Zweitens, dass die in den Fall involvierten UBS-Kunden gegen die Schweiz eine Schadenersatzklage einreichen. Über deren Chancen gehen die Meinungen der Juristen allerdings auseinander. Der Staat muss nicht für alle, sondern nur für schwere Verfehlungen des Staates haften. So steht heute Abend eigentlich nur das schon fest. Die UBS wurde in den USA tatsächlich nicht angeklagt und sie hat in dieser Sache auch sonst juristisch nichts mehr zu befürchten. Falls jemand dereinst bezahlen muss, wird es der Steuerzahler sein.
Beat Soltermann. Also, noch ist offen, ob das Urteil weitergezogen wird. Klar ist aber, juristisch in der Kritik des Bundesverwaltungsgerichts heute Abend steht die FINMA, Eugen Haltiner, der Präsident der Finanzmarktaufsicht. Aber die politische Verantwortung trägt sie nicht, die FINMA. Im Zentrum politisch steht Hans-Rudolf Merz. Ich habe Philipp Burkhardt gefragt, unseren Bundeshauskorrespondenten, wie steht der Finanzminister da nach diesem Gerichtsurteil?
Er sieht nicht sehr gut aus. Finanzminister Merz war es schließlich, der dem Bundesrat das Vorgehen beantragt hat, das nun vom Bundesverwaltungsgericht heftig kritisiert wird. Bundesrat Merz war es auch, der nicht auf Warnsignale reagiert hat, die die Finanzmarktaufsicht FINMA schon im Frühling 2008 an seine Adresse ausgesandt hat. Er hat das Problem der UBS in den USA zu wenig ernst genommen, zu lange zugeschaut. Er trägt die Verantwortung, dass man am Schluss ziemlich überhastet eine, wie sich jetzt herausstellt, rechtlich fragwürdige Hauruck-Übung hat durchziehen müssen, Bankdaten aushändigen ohne gesetzliche Grundlage.
Aber steht denn der Finanzminister alleine im Zentrum jetzt oder ist nicht das gesamte Gremium Bundesrat gefordert?
Durchaus. Es ist so, dass der Entscheid, keinen Entscheid zu fällen, das heißt die Verantwortung einfach an die FINMA abzuschieben, letztlich der gesamte Bundesrat gefällt hat auf Antrag von Finanzminister Merz. Und der gesamte Bundesrat hat sich im Februar 2009 auch nicht dagegen gewehrt, als die FINMA die Daten von sich aus an die USA übergab. Die ganze Regierung muss also für die jetzige Situation politisch gerade stehen.
Aber was hätte denn der Bundesrat anderes tun können? Einfach noch einmal zum Notrecht greifen, was er ja schon im Herbst 08 tat, also als es um das Rettungspaket für die UBS ging.
Ja, das Gericht stellt klipp und klar fest, dass der Bundesrat den Entscheid, ob Bankdaten an die USA ausgehändigt werden sollen oder nicht, nicht einfach hätte delegieren dürfen. Wenn schon, dann hätte er, wir haben es eben gehört, gestützt auf Notrecht diesen Entscheid selber fällen müssen. Er hat aber die heiße Kartoffel einfach weitergereicht. Aber eigentlich beginnt das Problem ja schon viel früher. Die USA, die wollten Daten, sie wollten Fakten sehen. Ihnen dauerten die Verfahren in der Schweiz aber einfach zu lang. Und wenn Finanzminister Merz das früher erkannt hätte, dann hätten der Gesamtbundesrat diese Verfahren beschleunigen können, zum Beispiel mit zusätzlichem Personal. Später hat er das ja auch getan, da hat man zusätzliches Personal angestellt, allerdings eben zu spät, denn der Sündenfall der Datenherausgabe, der war damals schon passiert.
Was steht denn nun an politisch? Es gibt ja eine Reihe von Forderungen der Parteien.
Die Reaktionen fallen ziemlich harsch aus, das ist richtig. Man hat jetzt offensichtlich genug von den Fehlleistungen im Finanzdepartement. Die SP, die Grünen, die fordern eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine sogenannte PUK. Auch die SVP will eine solche prüfen, wie es heute heißt. CVP, FDP, sie stemmen sich nicht mehr dagegen. Eine PUK könnte also Tatsache werden. Gleichzeitig werden Rücktrittsforderungen an die Adresse von Hans-Rudolf Merz immer lauter. Er ist ja nach der gescheiterten Geiselbefreiung in Libyen, nach den Steuerquerelen mit Italien, mit Frankreich ohnehin schon angeschlagen. Er wird sich nun ernsthaft überlegen müssen, ob er unter diesen Umständen glaubwürdig weiter regieren kann.
Die politische Einschätzung von Philipp Burkhardt nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gegen die FINMA. Weitere Stationen der Sendung sind Graceland, Memphis, Tennessee. Da wird Elvis Geburtstag gefeiert. Und Probstenberg, Gemeinde Seehof im Berner Jura. Da haben wir das heutige Generationengespräch geführt. Doch zunächst jetzt nach Argentinien. In fast allen Ländern ist die Zentralbank weitgehend unabhängig von der Regierung. Mit gutem Grund. Die Trennung der Institutionen soll verhindern, dass Regierungen mit der Notenpresse ihre Staatsausgaben finanzieren. In Argentinien kümmert das Präsidentin Cristina Kirchner wenig. Sie fordert von ihrer Zentralbank 6,5 Milliarden Dollar, um die wachsenden Staatsschulden zu bedienen. Und weil sich der Zentralbankchef weigerte, die Kassen zu öffnen, hat ihn Kirchner nun per Dekret entlassen und sich so gleich über verschiedene Gesetze hinweggesetzt. Der Bericht von Ulrich Achermann.
Geld ist überall ein wichtiger Faktor in der Politik. Doch in Argentinien geht es meistens um Geld, das nicht in der Staatskasse liegt und das trotzdem ausgegeben wird. In Zeiten schwindender Einnahmen erhöht die Präsidentin die Ausgaben. Der Treibstoff und öffentliche Dienstleistungen, aus populistischen Gründen subventioniert, verschlingen Milliarden. Auch die Sozialhilfe ist ein Fass ohne Boden. Wobei der peronistische Parteiapparat die Staatsgelder für den Armutsgürtel um Buenos Aires herum wenig transparent in Eigenregie verwaltet. Auch dem Gewerkschaftsflügel der Peronistenbewegung schanzt der Staat Milliarden zu. Die mafiösen Bosse des Dachverbandes CGT sind die letzten politischen Verbündeten der Präsidentin. Als Geldeintreiberin zeigt Cristina Kirchner jeweils ihre autoritären Seiten. Auch jetzt wieder, als sie kurzerhand ein Notstandsdekret unterschrieb und von der Zentralbank 6,5 Milliarden Dollar Reserven anforderte, um Staatsschulden abzustottern. Weil der oberste Währungshüter mit einem Querverweis auf das Gesetz aber nichts anweisen wollte, setzte ihn die Präsidentin ab und ging damit einen Schritt zu weit. Die Zentralbank ist autonom, die Regierung hat ihr nichts zu befehlen. Allenfalls das Parlament, inzwischen aber ganz in der Hand der Opposition, könnte die Plünderung der Reserven bewilligen. Es ist nicht das erste Mal, dass Cristina Kirchner so forsch ins Zeug geht. Über höhere Exportabgaben versuchte sie 2008, die Bauern um 2,5 Milliarden Dollar zu schröpfen. Diese Auseinandersetzung verlor sie nicht nur, sie machte sich auch zunehmend unbeliebt. Wochen später war Cristina Kirchner wieder in der Offensive. Diesmal verstaatlichte sie die privaten Rentenfonds. Damit erschloss sie dem Staat eine neue, aber auch fragwürdige Geldquelle. Es ist knapp ein Jahrzehnt her, seit ein hoffnungslos überschuldetes Argentinien seine Zahlungen einstellen und Bankrott anmelden musste. Ganz offensichtlich haben die regierenden Peronisten nichts aus dem Debakel gelernt. Das Land steht vor einer neuen Runde des Schuldenmachens und populistischen Staatsausgaben. Nur so kann sich der Mann und Vorgänger der Präsidentin, Nestor Kirchner, überhaupt Hoffnungen machen, 2011 an die Macht zurückzukehren. Mit Geld kann man Stimmen kaufen und Wahlen gewinnen, mit Schulden aber auch in wirtschaftliche und soziale Katastrophen stürzen. Argentinien kennt sich bestens aus damit.
Er verkaufte mehr Tonträger als irgendein anderer Solokünstler. Er verdient 32 Jahre nach seinem Tod mehr als Pop-Superstar Madonna. Er war der King of Rock'n'Roll. Und er kam heute vor 75 Jahren in Tupelo, Mississippi zur Welt. ARD-Korrespondent Jan Tussing zum 75. Geburtstag von Elvis Presley.
Mit diesem Song wurde Elvis Presley entdeckt. Well, that's all right, Mama. In einem kleinen Tonstudio in Memphis im Sommer 1954, keine 20 Jahre alt. Inhaber Sam Phillips erkannte sofort, dass da etwas Neues aufbrach und ließ einen DJ den Song im Radio spielen. Nach einer Flut von Hörerbriefen wurde Elvis Presley ins Studio geholt, um die Hörer davon zu überzeugen, dass er nicht, wie die meisten annahmen, schwarz war. Denn dieser Stil kam eher aus der afroamerikanischen Ecke. Mit Elvis Presley wurde Rockabilly geboren, eine Fusion aus schwarzem Rhythm and Blues und weißem Country. Danach überschlugen sich die Ereignisse und der Rest ist heute Geschichte. That's all I'm a mama anyway do. Elvis Presley ist schon 32 Jahre tot, aber bis heute verkaufen sich seine Platten wie warme Semmeln. Es gibt allein in den USA 35.000 hauptberufliche Elvis-Imitatoren und 1 Milliarde Tonträger hat die verstorbene Rocklegende bis heute verkauft. Damit ist Elvis der kommerziell erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten, erfolgreicher als Michael Jackson. Wise men say. Entsprechend führt Elvis Presley seit Jahren die vom Forbes-Magazin erstellte Liste der Top-Verdiener unter den toten Prominenten an. Allein 2008 konnte er rund 40 Millionen Euro für sich verbuchen. Zum Vergleich, Justin Timberlake und Madonna nahmen im selben Jahr nur rund 30 bzw. 28 Millionen Euro ein. Kein Wunder wird der Mann, der für Millionen von Hysterieanfällen seiner Fans verantwortlich war, auch zu seinem 75. Geburtstag noch groß gefeiert. Auf Graceland, der einstigen Ranch von Elvis bei Memphis, Tennessee, bucht Heyman Lorry einen Monsterkuchen. Lorry ist in seiner Gegend groß geworden und spürt eine enge Verbindung zu dem einstigen King of Rock'n'Roll. Für sie ist es eine große Ehre, diesen Kuchen zu backen. $600,000 Besucher kommen noch immer jährlich nach Graceland. Und an Elvis' Geburtstag werden auch seine Ex-Frau Priscilla und die gemeinsame Tochter Lisa Marie zum Anschneiden der Torte dabei sein. Take my whole life too, for I
can't help falling in love. Elvis Presley zum 75. Das war ein Bericht von Jan Tussing. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 29 Minuten. Wir kommen zum Generationengespräch. Thema heute Landwirtschaft. Wir haben mit Rudi Baumann gesprochen. Der 63-jährige ehemalige Parteipräsident und Nationalrat der Grünen hat vor 8 Jahren seinen Kleinbetrieb hier in der Schweiz seinem Sohn übergeben und ist in den Südwesten Frankreichs ausgewandert, wo er zusammen mit seiner Frau seinen 70 Hektar Biobetrieb bewirtschaftet, ohne Tiere. Zweiter Gesprächspartner ist César Bürgi, 31-jährig. Er führt zusammen mit seinem Bruder 2 Biobetriebe, einen kleinen, reinen Ackerbaubetrieb im aargauischen Oftringen und einen etwas größeren im Berner Jura. Dort weiden vor allem Tiere, Kühe, Kälber, Hirsche und es hat auch ein paar Schweine. Bürgis vermarkten im Gegensatz zu Baumanns ihre Produkte weitgehend selbst. Das Gespräch haben wir im Berner Jura geführt, auf gut 1100 Meter über Meer. Ich wollte von César Bürgi und Rudi Baumann als erstes wissen, als was Sie sich zuallererst sehen, als Landwirt, Kleinbauer, als Landschaftspfleger, Tourismusanbieter, Nahrungsproduzent oder sonst etwas?
Ich sehe mich am meisten als Bauer, weil diese Bezeichnung die größte Vielfältigkeit hat, weil es da nicht nur um die Landwirtschaft geht, um die Wirtschaft, sondern auch um das Leben auf einem Bauernhof, die Selbstversorgung. Und ein Bauer kann auch Gastgeber sein. Und wir haben ein Catering draus gemacht, indem wir eigentlich unsere Produktion probieren, nach außen zu bringen, aber trotzdem eigentlich ein Gastgeber zu sein von seinen Hofprodukten, einfach außerorts. Also von dem her bin ich eigentlich am liebsten Bauer. Ja.
Aber doch mit verschiedenen anderen Sparten auch noch, eben Sie vermarkten Ihre Produkte weitgehend oder vollumfänglich selber, im Gegensatz, glaube ich, zu Ihnen, Rudi Baumann. Also in diesem Bild, das César Bürgi hier gezeichnet hat, können Sie sich da wiedererkennen?
Zumindest natürlich für meine Zeit in der Schweiz, da decken sich meine Auffassungen vollumfänglich mit denen von César Bürgi. In Frankreich würde ich mich jetzt als Paysan Français sehen vor allem, und auch die Funktion als Landschaftspfleger ist für mich kein Schandwort, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben auf unserem Hof inzwischen rund 28 verschiedene wilde Orchideenarten festgestellt, fotografiert, kartiert, und ich denke, das verdient natürlich fast mehr Beachtung als die reine Nahrungsmittelproduktion.
Sie haben über Ihre Zeit gesprochen, damals noch in der Schweiz. Unterdessen sind Sie Franzose. Weshalb sind Sie gegangen?
Gut, letztlich aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Wir haben das Glück, dass einer unserer Söhne selber Landwirt geworden ist, bereit war, den Hof in der Schweiz zu übernehmen. Und da, wir haben einen Kleinbetrieb in der Schweiz, da haben wir uns gefragt, ja, wer schaut jetzt für eine neue Existenz? Da hätte mein Sohn ins Ausland gehen müssen. Und dann haben wir uns entschieden, als 50-Jährige, jetzt können wir noch einmal etwas Neues anfangen. Und da haben wir uns umgesehen, zuerst natürlich in der Schweiz, aber mit dem Titel grüner Präsident bekommt man in der Schweiz keinen Pachtbetrieb. Und im nahen Ausland sind die Böden auch immer schon sehr teuer. Und schlussendlich sind wir eben nahe der Pyrenäen gelandet, weil dort die Bodenpreise rund 10-mal tiefer sind als in der Schweiz.
Und Sie leben da, und das ist wirklich ein Zufall, ganz in der Nähe von César Bürgis Eltern, die dasselbe gemacht haben, vor einigen Jahren nach Frankreich ausgewandert sind.
Ja, das ist richtig. Sie sind vor 10 Jahren gegangen und wir haben hier den Hof übernommen. Und eigentlich, ja, kann man sagen, haben beide unseren Raum geschaffen. Zusammen wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, auch wegen der Größe. Und dass es hier nicht nach meiner Lehre nicht gereicht hätte, hier einzusteigen mit meinem Bruder zusammen, weil das war immer eine enge Bindung, dass wir zusammen etwas machen wollen.
Ist es denn ein Zufall, dass jetzt in beiden Familien die ältere Generation ist gegangen, hat gesagt, das geht für uns jetzt so nicht mehr hier und die Jungen bleiben?
Also ich würde das darauf zurückführen, dass César Bürgi sehr innovative Eltern hat, die eben auch über die Grenze hinausschauen, und darum sind sie wahrscheinlich auch, haben diesen Schritt gewagt, auch in den europäischen Raum etwas Neues aufzubauen. Und für mich beweist es einmal mehr, die Welt ist sehr klein geworden, wenn ich jetzt hier César Bürgi treffe im Berner Jura und seine Eltern vor 10 Jahren getroffen habe, irgendwo in den großen Ebenen der Gascoigne. Das ist schon erstaunlich, oder?
Aber wenn Sie sagen, die Eltern und damit auch Sie waren innovativ, Sie sind gegangen, was ist dann César Bürgi, der hier geblieben ist, nicht innovativ, oder?
Das würde ich damit ganz und gar nicht sagen. Ich verstehe, dass er einen Schwerpunkt legt auf die Direktvermarktung, und da muss ich ehrlicherweise auch zugeben, es ist in der Schweiz, in der dicht besiedelten Schweiz, sehr viel einfacher vom Bauernhof seine Produkte direkt zu vermarkten. Wenn ich das Gleiche in Frankreich in dem dünn besiedelten Chers versuchen wollte, ist das sehr viel schwieriger, weil jeder, der dort lebt, hat selber noch eine Hektare Umschwung und ein paar Schafe und ein paar Enten, sodass ich da Mühe hätte, meine Tiere oder Fleisch direkt zu vermarkten.
Stichwort Innovation, César Bürgi, ist das Ihre Art von Innovation, hierbleiben und möglichst viel halt eben selber machen, inklusive die ganze Vermarktung?
Schwierig zu sagen, wir haben hier eine Grundlage, um diesen Beruf auszuüben. Und es war nie meine große Leidenschaft, die große Produktion zu machen, sondern eigentlich eher das, was ich produziere, so möglichst zu verarbeiten, weil ich ein sehr, ja, ich liebe die Abwechslung. Ich habe, wenn man so will, eine kleine Zeit Traktor fahren, eine kleine Zeit im Stall, aber auch in der Verarbeitung und in der Vermarktung meine Zeit, wo mir einfach in dem Alltag die Abwechslung gibt, die ich eben suche.
Wie viel arbeiten Sie beiden eigentlich?
Mein Pensum ist eigentlich voll. Es ist vielleicht auch ein Unterschied, ob hier im Jura auf dem Hof oder unten in Oftringen. In Oftringen sind wir im Industriegebiet, haben eine Hauptstraße, einen Kreisel, Einkaufszentrum, Haus herum. Und da ist der Rhythmus, den sieht man rundherum, der Takt, der schlägt. Und hier oben kann man sich gut eigentlich sagen, ja, Wochentage, ist eigentlich egal. Ich teile mir den Tag selber ein. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, auch in Zukunft so viel zu arbeiten, dass man kreativ bleibt, dass man Freude daran hat, dass man aber auch an Familie, den sozialen Kontakt mit den Leuten, die zu uns kommen oder auch Leute, die sinnesverwandt sind, dass man das pflegt.
Also volles Pensum, ohne eine konkrete Zahl da sagen zu können, weil da vieles ineinander hineinfließt, wenn ich das richtig verstehe. Rudi Baumann, Sie haben einen viel größeren Hof. Das gibt viel, viel mehr zu tun, oder?
Nein, ich arbeite sicher weniger als César. Aber immerhin, ich habe mindestens ein halbes Jahrhundert in der Landwirtschaft gearbeitet. Ich war Bauernsohn und wir wurden mit Arbeit erzogen eigentlich. Und ich bin auch ein Befürworter von Zu- und Nebenerwerbsbetrieben, weil die kleinbäuerliche Struktur in der Schweiz bedingte das, dass man immer noch etwas neben dem Hof machen musste. Und auch jetzt in Frankreich, ich bin auch mit meinen 70 Hektar Ackerbau nicht durch die landwirtschaftliche Tätigkeit ausgelastet.
Jetzt haben wir über die Arbeit geredet. Was kommt da herein? Und ich frage ganz direkt, wie viel verdienen Sie?
Darüber sprechen die Bauern ja bekanntlich nicht gerne. Aber ich kann ohne zu untertreiben sagen, ich verdiene wahrscheinlich sehr wenig, auch in Frankreich eher wenig, weil gemessen an den Möglichkeiten, die man sonst so in der Schweiz hat, in übrigen Berufen, verdient man in der Landwirtschaft heutzutage weniger. Ich bekomme auch Direktzahlungen für diesen Hof, Größenordnung 20.000 Franken, umgerechnet in Frankreich. Und ich würde sagen, dass mein Verdienst bei 30.000 Franken pro Jahr liegt.
Ich denke, es ist schwierig zu definieren oder schwieriger, als wenn man Lohn bezieht. Verdienen tue ich nebst dem Geld, wo wir investieren wieder, verdiene ich jeden Tag die besten Lebensmittel. Das ist ein Betrieb, der funktioniert. Man nimmt raus, was man braucht. Aber Verdienst ist ja eben schlussendlich auch alles andere, was man vom Betrieb her bekommt. Und darum denke ich, ja, bin ich nicht Großverdiener. Ich verdiene genug, dass wir nicht außer Haus arbeiten gehen müssen und so eigentlich ich meine Familie ernähren kann.
Themawechsel, Stichwort Landwirtschaftspolitik, da hat sich einiges getan in letzter Zeit, im letzten Jahr in der Schweiz. Wir haben die Demonstrationen gesehen von Landwirten gegen die Verhandlungen der Schweiz über einen Freihandel mit der EU. Wir hatten die Stiefelwerfer gesehen gegen Bundesrätin Leuthard. Dahinter steckt die Angst von Berufskollegen von Ihnen bezüglich dem, was da kommt, Freihandel. Verstehen Sie diese Angst?
Ja, ich verstehe soweit diese Angst und ich habe selber auch Bedenken um die Agrikultur. Um diese sollten wir uns sorgen, auch mit den jetzigen Krisen. Die eine haben wir jetzt in unseren Industrieländern. Eine Krise war kurz vorher in den armen Ländern, wo Kartoffeln importiert wurden aus, ich weiß nicht, Ägypten, die so teuer waren, dass die Leute da sie nicht mehr kaufen konnten, also Grundnahrungsmittel verschoben werden. Und ich denke, aus diesen Krisen sollten wir lernen, dass eine Souveränität Gewicht haben muss in unserer Produktion, eine Ernährungssouveränität.
Für das Land.
Für das Land, weil so schaffen wir noch mehr Hunger. Mehr Handel gibt noch mehr Hunger.
Darf ich darauf schließen, dass Sie gegen diese Verhandlungen sind über einen Freihandel mit der EU?
Es geht hier nicht um frei und es geht hier eigentlich nur um Handel. Weil frei heißt, sich so bewegen, dass man einem anderen nicht die Freiheit nimmt. Und da bin ich sehr skeptisch und ich bin der Überzeugung, dass Freihandel mit der EU sowie die WTO-Verhandlungen, das ist vom Teufel. Das haben wir auch gesehen, die Bundespräsidentin hat sich die Fingernägel schwarz angemalt. Und das bekräftigt mich in meiner Aussage.
Sie, Rudi Baumann, Sie sind eigentlich fein raus. Sie sind der EU beigetreten und von einem Freihandel könnten Sie nur profitieren.
Ja, was mir in der Schweiz oder in der Schweizer Agrarpolitik Sorge macht, ist, wenn ich so Bauernversammlungen sehe, wo die Bauern einem milliardenschweren Demagogen applaudieren, und man muss das so sagen, der gegen Freihandel, gegen EU und so weiter antritt. Er selber, selbstverständlich, ist schon lange globalisiert mit all seinen Firmen. Das macht mir Sorgen. Ich bin überzeugt, dass ganz Europa, die Europäische Union, in der Landwirtschaft gleich oder ähnliche Probleme hat. Ich glaube auch, dass die Schweizerinnen und Schweizer sehr viel lernen könnten, auch in der Agrarpolitik in Europa. Aber natürlich verstehe ich, dass man jetzt nicht nur einen Freihandel für die Landwirtschaft machen kann, ohne der EU beizutreten. Ich bin überzeugt, dass man mit der EU verhandeln sollte. Aber mitgestalten, mitreden und nicht so, wie das heute der Fall ist, da so den Teufel an die Wand malen und den Bäuerinnen und Bauern versprechen, ihr überlebt nur, wenn ihr zu allem immer Nein sagt.
Also ich denke, es geht nicht primär ums Nein sagen, sondern ich denke, wir haben die Möglichkeit hier in der Schweiz mit unserer meinetwegen Hochpreisinsel einen Schritt weiter zu gehen. Probieren auch in westlichen Ländern eine Ernährungssouveränität hinzukriegen. Und wenn wir da mit dem großen Handel anfangen, dann wird eine Produktion, die sein muss, an Ort und Stelle schwierig, weil dann heißt ja, wir können das irgendwo viel billiger produzieren. Mein Bruder zum Beispiel war in Ghana und hat berichtet, dass das holländische Poulet im Regal billiger ist als das in Ghana produzierte Poulet. Und das geht einfach nicht mehr. Das ist von mir aus gesehen, das ist der Hunger, den wir da fördern.
Da gibt es also einige fragwürdige Entwicklungen aus Ihrer Sicht in dem Metier, das Sie so lieben, wie Sie eingangs gesagt haben. Was müsste passieren, dass Sie diesem Metier irgendwann mal den Rücken kehren?
Also ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich bin eben ein halbes Jahrhundert der Landwirtschaft verbunden, in praktischen Landwirtschaft, aber auch theoretisch oder auch als Beamter. Ich werde der Landwirtschaft treu bleiben. Aber für mich wäre es wichtig zu wissen, dass auch die agrarpolitischen Maßnahmen auch in der Schweiz transparenter gemacht würden. Beispielsweise wie in der EU, die Direktzahlung, die die Schweizer Bäuerinnen und Bauern erhalten, öffentlich publizieren würde, einzelbetrieblich. Das wird in der ganzen EU gemacht. Hier in der Schweiz wird das verheimlicht. Und da würde man dann eben auch sehen, dass man in der Schweiz eine Politik betreibt. Größer ist besser, je größer und schöner ein Betrieb ist, desto mehr Direktzahlungen bekommt er. Und wir haben es nie fertiggebracht, auch diese Direktzahlungen endlich auf ein vernünftiges Maß zu plafonieren. Und das hat dazu geführt, dass in der schweizerischen Landwirtschaft auch ein eigentlicher Krieg zwischen Bäuerinnen und Bauern um mehr Pachtland und mehr Landfläche stattfindet. Und ich finde das eigentlich schade.
Cesar Bürgi, kann es Umstände geben, die dazu führen, dass Sie einmal sagen, nee, ich suche mir einen anderen Beruf?
Ich denke, was mich wahrscheinlich am meisten von diesem Beruf wegbringen könnte, ist, wenn man mir jede Freiheit nimmt in dem Tun und Machen auf dem Hof. Also wenn da äußerliche Diktate kommen oder Schranken oder Richtlinien, die es mir verunmöglichen, Bauer zu sein. Ansonsten bringt mich da nicht so schnell was vom Hocker.
Das waren Cäsar Bürgi und Rudi Baumann in unserem letzten Generationengespräch. In unserem Online-Angebot unter echo.drs.ch können Sie alle neuen Generationengespräche nachhören, die wir über den Jahreswechsel geführt haben. Ab nächster Woche liefern wir das Echo der Zeit dann wieder mit dem Dossier. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.